Vielen Dank für die Einführung. Herzlichen Dank natürlich an Erste und Zweite Kirche Christi Wissenschaftler hier in München für die Einladung, aber auch für die Organisation dieses Vortrags, damit wir alle hier sein dürfen. Und danke für Ihr Kommen. Wenn wir Bedürfnisse haben, in welchen Bereichen es auch ist, suchen wir natürlich nach Lösungen. Meistens finden wir sie. Manchmal sind wir nicht so richtig erfolgreich. Manchmal stehen wir sogar vor solchen Problemen, dass wir denken, da gibt es keine Lösung mehr. Vielleicht möchten Sie, wie es schon in der Einführung gesagt wurde, neue Perspektiven entdecken, die mir, aber auch vielen anderen hier geholfen haben, bei Schwierigkeiten eine Antwort zu finden. Wie zum Beispiel Frieden und eine passende Lösung, wenn eine Situation aussichtslos scheint. Oder Hoffnung und Geborgenheit in einem Moment der Verzweiflung. Und ich denke, wenn wir Medien hören zurzeit, fühlen wir uns ziemlich oft verzweifelt, wissen nicht mehr, wie können wir dieser Welt oder den Leuten noch vertrauen. Es gibt uns auch Unterstützung, wenn wir uns vielleicht einsam fühlen. Und Erleichterung und sogar Heilung bei Schmerz und Krankheit. Aber ich würde auch sagen, dass unser Leben, und das würde der Philosoph hier sagen, dass unser Leben nicht nur darin besteht, unsere menschlichen Erfahrungen zu verbessern. Nein, ein geistiges Verständnis bringt tiefere Freude und Weisheit, die sogar im Alltag spürbar sind und den bestmöglichsten Fortschritt und sowie inneres Wachstum fördern. Die Ideen, die ich jetzt mitteile, dann können für jeden in die Praxis umgesetzt werden und dadurch werden sie nützlich. Sie sind mit einem Verständnis von Gott, Geist und unserer Beziehung mit diesem Gott, der allgut ist. Es mag vielleicht an manchen Stellen für diejenigen, die mit der christlichen Wissenschaft vielleicht noch nicht so die sie noch nicht so kennen, das, was ich sage, ein bisschen weit entfernt sein von ihrer Erfahrung oder ihrer Lebensauffassung oder vielleicht sogar von ihrer Meinung über Gott. Aber lassen Sie sich nicht nur überraschen, sondern geben Sie Ihrem Interesse und Ihrer Neugierde genügend Platz bis zum Ende vom Vortrag. Wir werden also uns damit befassen, wie wir Gottes Wesen aus der Sicht von der christlichen Wissenschaft verstehen können und wie sich dies in unserem täglichen Leben, wie wir dies auswirken lassen können, indem wir wirklich verstehen, dass wir ein ganz besonderes Verhältnis mit diesem Gott haben. Als Kind bin ich eigentlich in einem anderen christlichen Glauben aufgewachsen. Doch da meine Mutter gerade die christliche Wissenschaft entdeckte, habe ich nur ein paar Besuche in einer christlich-wissenschaftlichen Sonntagsschule gemacht. Und das brachte mir Einblicke, Gott auf eine andere Art zu verstehen. Ich weiß noch genau, dass das, was ich dort über die Bibelgeschichten und über Gott hörte, mir sofort als etwas praktisch Nutzbares vorkam. In meinem Glauben, da lernte ich Bibelverse oder sogar Geschichten auswendig oder malte dazu. Und dieser Gott, der konnte natürlich auch richten, wenn ich nicht immer brav war, dann war es normal, dass da Rückschläge kamen. Aber in der christlichen Wissenschaft stellte man mir einen Gott vor, der nur gut, liebevoll ist, der allmächtig und immer gegenwärtig ist. Was für ein Unterschied. Und obwohl ich damals noch sehr jung war, ich denke so 9 Jahre alt, konnte ich selbst eine kleine Heilung erleben. Und das brachte mir natürlich noch mehr Vertrauen in diesen fürsorglichen Gott. Ich erinnere mich noch deutlich in der Nacht, ich hatte schon am Abend so Bauchschmerzen und hatte ganz kurz ein bisschen mit meiner Mutter gebetet. Und in der Nacht kam so eine ganz große Krise auf und ich hatte wirklich sehr sehr große Schmerzen. Und ich blieb gerade mit diesem Gedanken, dass hier dieser Gott allmächtig ist, dass nur gut ist, nur Liebe ist, dass er mich ganz füllt. Und ich konnte wieder einschlafen und am nächsten Morgen ist es noch ein bisschen gekommen, habe dieselben Gedanken verwendet und so gebetet. Es kam nie wieder, hatte meiner Mutter nach etwas mit so kleiner Blinddarmkrise zu tun. Aber diese Erfahrung brachte mich natürlich noch mehr zu diesem Gott. Und später entdeckte und erlebte ich Gott natürlich mehr und mehr als eine tatsächliche, praktische Unterstützung in meinem Leben. Ich lernte zu erkennen und besonders tief in meinem Bewusstsein zu fühlen, dass es eine ständige Quelle des Guten gibt, wenn man sich an Gott wendet. Guter Einfluss, gute Gedanken und natürlich besonders gute Lösungen sind die Folgen, welchen Problem wir auch ausgesetzt sind. Damit Sie besser verstehen können, was hinter dieser Herangehensweise steht und Sie diese Ideen für sich selbst anwenden können, konzentriere ich mich heute auf drei Hauptpunkte. Erstens, und wie ich es jetzt schon gesagt habe, dass es einen allguten Gott gibt und man Gottes Wesen als ein, ich würde sagen, ein Prinzip des Guten, der dauernd wirkenden Harmonie verstehen kann, als einer steten Fürsorge. Zweitens, dass die Art und Weise, wie Gott wirkt und wir das in unserem Leben erfahren können, wissenschaftlich ist und dadurch verlässlich. Und das werden wir mit einem ganz normalen wissenschaftlichen Ansatz sehen und auch natürlich durch das, was die christliche Wissenschaft erklärt. Und schließlich, wie die praktische Anwendung dieses Verständnisses Heilung für uns, unsere Umgebung und sogar für weltweite Probleme bewirken kann, auf jeden Fall große Segnungen bringt. Wer oder was ist dieser Gott, der mächtiger als alle Probleme ist? Natürlich kein Superheld, kein Superman. Er ist nicht anthropomorph oder menschenähnlich. Obwohl man, wenn man die Bibel liest, viele menschenähnliche Ausdrücke findet. In Gottes Hand, sein Arm, er spricht. Dies ist aber geistig zu verstehen. Es gibt viele verbreitete Vorstellungen von Gott. Aber meinerseits, wie ich es schon sagte, würde ich von Gott als einer liebevollen Gegenwart sprechen, aber auch als einer Macht des Guten, von einem immer wirkenden Prinzip. Die körperlichen Sinne können das natürlich nicht aufnehmen, jedoch kann dieses Konzept von Gott geistig wahrgenommen werden, in unserem tiefen Bewusstsein. Gott kann man auch als erhabene, geistige, bedingungslose und alle umfassende Liebe beschreiben. Nein, Gott kann also als diese Liebe beschrieben werden. Es ist wie Frieden, Unterstützung, sogar Stärke oder Sanftmut, die wir empfinden können. Nein, Sie spüren natürlich nicht Gott, Sie umarmen. Aber wenn jemand Sie umarmt, was fühlen wir? Jemand, in den wir komplettes Vertrauen haben, dann fühlen wir Zärtlichkeit, Geborgenheit, Herzlichkeit, Liebenswürdigkeit. Wir fühlen, als ob eine Last von unseren Schultern genommen wird. Da ist jemand, der für uns da ist und uns wieder guten Mut zuredet. In dieser Weise, geistig gesehen, können wir auch Gott empfinden, als diese Liebe, die sich um uns kümmert. Es wirkt aber wie ein Gesetz, wie ein Prinzip, zum Beispiel das Prinzip der Anziehungskraft oder das Gesetz von Archimedes, das erlaubt, dass die Sachen, Dinge schwimmen können, ja? Ist das Gesetz jeweils, hört es auf? Ist es nicht erreichbar? Nein, es ist immer da. Nur müssen wir uns darauf verlassen. Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wie wir Gott in unserem Leben wirklich empfinden können und seiner Gegenwart bewusst werden können. Wie ich es sagte, verbindet Gott und uns eine unmittelbare, beständige Beziehung, da wir, und das steht in der Bibel gleich am Anfang, zu Gottes Ebenbild erschaffen sind. Wenn wir ein Bild von irgendetwas, ist immer mit dem Original verbunden. Und dies steht, die meisten von euch kennen das natürlich auswendig, aber für die anderen sage ich es, das steht gleich im ersten Buch Mose am Anfang der Bibel. Und das steht schon so lange. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Die Gleichberechtigung steht gleich am Anfang in der Bibel. Und die war schon immer da. Also diese Verbindung zu Gott ist etwas, was direkt ist. Ich komme auf das Ebenbild auch mal zurück. Diese aber direkte Verbundenheit bringt uns zu einer Einheit mit diesem Gott. Lassen Sie mich das ein bisschen mit der Sonne und den Sonnenstrahlen vergleichen, metaphorisch natürlich. Die Sonne und die Strahlen sind immer und völlig verbunden. Die Energie, das Licht, die Wärme, die aus der Sonne strömen ununterbrochen aus und werden durch die verschiedenen Sonnenstrahlen zum Ausdruck gebracht. Natürlich bildet das alles eine Einheit. Und so bilden auch wir eine Einheit mit Gott. Gott ist selbstverständlich nicht auf eine kugelförmige Masse beschränkt, so groß die Sonne auch ist. Denn Gott ist nicht materiell, er ist geistig. Und aus dieser unendlichen Quelle des Guten strömt zu jedem Augenblick in jeder von uns alles Gute. Eigentlich alles, was uns ausmacht, geistig gesehen. In diesem Buch, das von Mary Baker Eddy geschrieben wurde, Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift, schreibt die Autorin, der Mensch ist nicht Gott, aber wie ein Lichtstrahl, der von der Sonne kommt, spiegelt der Mensch die Auswirkung Gottes, Gott, wider. Stellen Sie sich vor, Sie sind diese Ausstrahlung Gottes und haben in sich alles, was Gott ausmacht. In einem Sonnenstrahl fehlt nicht etwas. Es gibt nicht Sonnenstrahle, die mehr Licht haben oder andere, die mehr Energie ausgeben und Wärme. Jeder hat alle Eigenschaften der Sonne in sich. So ist es mit uns. Alle Eigenschaften Gottes. Es hat aber nichts mit materiellen Elementen zu tun. Es ist dieses geistig Gute. Und das offenbart sich zum Beispiel in Gesundheit, in Verständnis, in Energie, in Intelligenz, in Gerechtigkeit, in Geduld, in Liebe, in Zufriedenheit, in Vitalität, in Frieden. Aber nichts dem Guten Unähnliches, zum Beispiel eine Verletzung, Krankheit, Armut, Ungerechtigkeit, Schmerzen und so weiter, entspringt von dieser Quelle des Guten, Gott, der Quelle unseres Lebens, unseres Seins. Und wie die Sonne nicht gleichzeitig Licht und Dunkelheit ausstrahlt, so ist Gott nicht gleichzeitig gut und schlecht, sondern nur die Quelle des Guten. Vor einigen Jahren, als einer meiner Söhne noch jung war, zeltete er mit Begeisterung in unserem Garten mit seinen Freunden. Es war schon spät am Abend, dann kam einer seiner Freunde ins Haus gerannt und sagte mir, dass mein Sohn sich ganz schlimm verbrannt hätte. Kurze Erklärung, es war eine Gaslampe, die hing in diesem Zelt, damit sie ein bisschen Licht hatte, schon einige Jahre her. Und diese Gaslampe kam aber auf den Boden und mein Sohn, der Oberkörper war nackt, es war Sommer, hatte sich darüber gelehnt, um etwas zu erreichen. Und das obere Teil ist offen und da kommt die ganze Hitze raus. Auf meinem Weg zum Zelt betete ich sofort. Und als ich dort ankam, sagte ich ihm, dass er mit mir rauskommen sollte. Und da hörte ich diese Stimme, man sah nicht so richtig, und die sagte, nein, das ist nichts, Mama, ist alles gut. Und in solch einem Ton, der alles abwies, was da geschehen war scheinbar. Sogar die Freunde machten ganz überraschte Gesichter. Naja, ich überredete ihn und er kam schließlich mit mir. Ja, ehrlich gesagt, die Haut war schrecklich verbrannt. Aber ich weiß nicht, wie es hier ist, aber auch damals war es in Frankreich so, dass wenn ich zur Notaufnahme gefahren wäre, um diese Zeit hätten wir Stunden warten dürfen, bevor jemand sich um ihn gekümmert hatte. Und so beschlossen wir, einfach die Wunde zu schützen, ein T-Shirt anzuziehen und mit so einem besonderen Verband und anfangen zu beten. Wenn es nötig sein müsste, kann jeder christliche Wissenschaft auch zum Arzt gehen, wenn es nötig ist. Aber wir hatten schon Heilungen in der Familie erlebt und so stützten wir uns auf Gebet. Wie eigentlich wir beide, jeder auf seiner Seite hatte es schon angefangen. Mein Sohn, dadurch, dass er sagte, es ist nichts, alles ist gut, war sich bewusst, dass schlimme Dinge, Unfälle nicht von Gott erzeugt werden. Also keine Wirklichkeit haben. Denn Gott bringt nur Gutes vor und ist immer gegenwärtig. Diese Überzeugung hatte er in der christlichen wissenschaftlichen Sonntagsschule erlangt, aber auch durch andere Heilungen, die wir zu Hause hatten. Wir erkannten auch an, dass er keine Sekunde lang etwas anderes als dieser perfekte Ausdruck Gottes war und somit nie außerhalb der göttlichen Fürsorge gewesen ist, was auch immer sich abgespielt hatte. Ein paar Minuten später wollte er natürlich sofort zu seinen Freunden zurück und dort im Zelt weiter übernachten. Um ehrlich zu sein, ich musste noch ein bisschen aufbleiben, um eingehender zu beten, besonders weil ich hatte die Verbrennung vor den Augen und sie sah wirklich schlimm aus. Ich musste meine Gedanken über das körperliche Bild erheben. Ich musste verstehen, dass mein Sohn als die Schöpfung Gottes zu Gottes Ebenbild gemacht, geistig, vollkommen geblieben ist. Und Gott gleich sein bedeutet, unberührt von jeder Verbrennung zu sein. Am nächsten Morgen dachte zuerst niemand mehr an den Vorfall, die Freunde frühstückten, gingen nach Hause. Doch dann erinnerte ich mich, dass er am nächsten Tag ein Tennismatch hatte. Er spielte sehr viel und ich dachte, wir müssten vielleicht absagen. Und ich fragte ihn, wie er sich fühlte. Er sagte, alles ist gut. Fragte ihn, ob man vielleicht den Verband wechseln sollte, der eigentlich 2 Tage bleiben konnte. Er sagte, da brauchen wir auch nicht zu schauen. Am nächsten Tag spielte er, kam zurück und dann sagte ich, jetzt ist es Zeit, den Verband zu wechseln. Und was sahen wir? Dass die Haut sich total erneuert hatte. Und ehrlich gesagt, ein paar Tage später, als er wieder nackten Oberkörper rumrannte im Garten, sah ich, dass gar keine Narbe mehr da war. Wir waren wirklich so froh. Und ich muss auch wieder ehrlich sagen, ich war so froh, denn für meinen Sohn war das ganz selbstverständlich. Es ist ja nichts geschehen. Für ihn war diese Heilung völlig normal. Es war keine Heilung. Es war normal, dass nichts passiert war. Was hatte also das Gebet ermöglicht? Die Überzeugung dieses Jungs mag vielleicht für Leute, die die christliche Wissenschaft nicht kennen, unerwartet, ungewöhnlich zu sein und Zeichen vielleicht für unheimlichen Mut, dass er trotz der Verbrennung und den Schmerzen, die mit einhergehen, sagen konnte, das ist nichts, alles ist gut. Und dies hatte auch nichts mit bloßem Optimismus oder positivem Denken zu tun. Diese Aussage beruhte auf Ideen, die er durch die christliche Wissenschaft gelernt hatte. Es war gleichzeitig eine Erkenntnis der Allheit des Guten und somit der Nichtsheit des Bösen, des Schlechten. Wenn Gott alles ist, ist kein Platz für irgendetwas Schlechtes. Und ohne lange zu überlegen, konnte mein Sohn sofort seine wahre geistige Identität als unberührt von irgendwelchen Schwierigkeiten erkennen. Und dies tat sich natürlich in der Heilung kund. Was ist also diese geistige Identität, diese Widerspiegelung Gottes? Wie die Bibel es uns erklärt, sind wir zu Gottes Gleichnis geschaffen. Denken Sie mal jetzt nach, Sie stehen im Badezimmer vor Ihrem Spiegel. Sie sind das Original, dann ist der Spiegel. Und im Spiegel ist Ihr Spiegelbild, das Gleichnis. Wie lange braucht es, bis Ihr Bild komplett ist? Das ist sofort. Ja? Sie brauchen nicht lange sehen, ach, da sehe ich ein Auge, ach, das ist ja meine Nase. Ah, da ist mein Kinn. Nein, sofort ist das Bild vollständig. Und was drückt es aus, was Sie sind? Wenn Sie keine, sagen wir mal, grüne Nase haben, dann gibt es keine grüne Nase im Bild, weil es das nicht geben kann. Nehmen wir das metaphysisch. Das Original ist Gott. Er ist schon mal nicht menschlich. Was ist der Spiegel? Bestimmt kein Badezimmerspiegel. Der Spiegel ist die christliche Wissenschaft. Der Spiegel ist das Gesetz Gottes, die Wahrheit. Und was ist in diesem Spiegel? Jeder von uns hier. Als Gleichnis Gottes. Natürlich widerspiegeln wir nur Eigenschaften. Ausdauer, Gesundheit, Leben, Kreativität, all das und noch so vieles mehr ist das, was wir sind als Widerspiegelung Gottes. Und wie lange braucht es, bis wir alle Eigenschaften Gottes widerspiegeln? Das ist sofort. Fehlen uns einige Eigenschaften? Nein, das Bild ist vollständig. Können Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt der Ausdruck von allen Eigenschaften und Fähigkeiten Gottes? Das ist eine Wahrheit. Wenn wir also Gott zum Beispiel als allwissende Intelligenz, in der christlichen Wissenschaft sagen wir Gemüt dazu, wenn wir Gott also als diese allwissende Intelligenz betrachten, kann das uns helfen, zu verstehen, dass es eine höhere Intelligenz gibt, die alles durch geistig korrekte und harmonische Führung leitet. Wie zum Beispiel die Gesetze, die das Universum regieren und die Forscher erst nach und nach entdecken. Seine Allwissenheit, die wir widerspiegeln, ist auch eine Hilfe bei Examen oder wenn wir den richtigen Arbeitsplatz oder Wohnplatz suchen oder wenn etwas schwer zu verstehen ist, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Er offenbart den Weg, die Entscheidung, die Lösung. Und Gott als Gemüt ermöglicht es, dass ein Kind ein geistiges Verständnis erreichen kann. Wie jeder von uns hier auch. Sie fragen sich vielleicht, ja, warum ist dann so etwas eigentlich meinem Sohn passiert? Wenn dieser Gott existiert, nur gut ist, allmächtig ist und immer gegenwärtig ist, warum passieren eigentlich noch so viele schlechte Dinge auf der Welt oder in meinem Leben? Das ist eine ganz wichtige Frage, auf die ich später nochmal zurückkomme, wenn wir noch ein paar weitere Ideen aus der Sicht der christlichen Wissenschaft besprochen haben. Als ich habe erzählt, wie mein Sohn und ich uns an Gott gewandt haben und seine Gegenwart inmitten der schwierigen Situation erkannt haben. Und das hat Frieden und sogar ein gutes Ergebnis in Form von einer schnellen Heilung bewirkt. Aber was ist, wenn eine Lösung nicht schnell sichtbar wird? Ist Gott nicht verfügbar oder aktiv? Wir sprachen, Gott ist wie ein Prinzip. Das ist immer am Wirken. Also betrachten wir einmal, wie Gottes Liebe uns geduldig führt, für seine Güte offen zu sein. Als ich an einem Punkt in meinem Leben mit 3 kleinen Kindern dastand und wir mussten ein neues Zuhause finden und ich habe überhaupt nichts nach Monaten in der Umgebung gefunden, weil es entweder zu teuer war oder nicht angepasst war für unsere Familie. Und nach ein paar Monaten stand ich wirklich elend da, wusste, jetzt ist es dringend. Oh ja, ich hatte gebetet. Aber dann entdeckte ich, dass viele Begrenzungen, sogar menschlicher Wille in meiner Sichtweise, mich davon abhielten, mich uneingeschränkt auf Gott zu verlassen und seine perfekte Führung anzuerkennen. Zu diesen Begrenzungen gehörte unter anderem, dass ich darauf fokussiert war, über die schreckliche Situation zu klagen. Ich war voll berufstätig, allein mit 3 Kindern. Meine Eltern wohnten weit weg, der Vater hatte uns verlassen. Ach ja, das ist ja sowieso kompliziert. Nein, das waren Begrenzungen. Und dieses Selbstmitleid war im Weg, Gott vertrauen zu können. Und da ich menschlich gesehen das Beste für meine Kinder wollte, ich wollte, dass sie in derselben Schule bleiben konnten, ihre Freunde behalten konnten, suchte ich natürlich geografisch besonders limitiert. Mary Baker Eddy, die ich vorhin schon ernannte, erklärt in ihrem Buch, wie wichtig ist es, das Gute als die Wirklichkeit zu wählen. Kleiner Satz. Wie wichtig ist es, das Gute als die Wirklichkeit zu wählen? Was bedeutete das in meiner Situation? Das Gefangensein in negativen Gedanken? Das entsprach bestimmt nicht dem Guten als die Wirklichkeit, sondern dem Schlechten. Ich wusste, dass ich meine Denkensweise ändern musste. Würde ich weiterhin grübeln und mich mit den Problemen beschäftigen, die falsche Wirklichkeit der schlechten Dinge? Oder würde ich das Gute akzeptieren, das Gott eigentlich jetzt schon, damals, für meine Familie bereit hatte? Konnte ich das vorbehaltlos tun? War ich bereit, eine mentale Änderung meiner Sichtweise vorzunehmen, meine begrenzten und negativen Perspektiven aufzugeben und mein Denken für die Wirklichkeit des Guten zu öffnen, das Gott beständig bereitstellt, selbst wenn ich das in diesem Moment gar nicht sehen konnte? Meine Eltern waren zu Besuch und wir kamen von der Kirche zurück mit meiner Mutter und sie sagte, ach, wir holen noch mal die Zeitschrift, wo am Sonntag die Immobilienannoncen waren. Und ich sagte ihr, habe ich doch jede Woche seit Monaten mir angeschaut, da ist nichts drin. Und da überwältigte mich natürlich wieder die Traurigkeit. Zu Hause angekommen, sagte ich meinen Eltern, dass ich sich ein paar Momente um meine Kinder kümmern sollte. Ich kuschelte mich in mein Zimmer, in mein Bett und betete los. Und sagte ganz einfach, Gott, ich weiß, du hast uns lieb. Du weißt, was wir brauchen. Und ich weiß, dass du für uns sorgst. Und dann fiel mir diese Stelle aus einem Lied ein. Auf Deutsch ist es die allerbeste Übersetzung. Es steht: Und merk, Gott hat für dich den allerbesten Plan. Im Original, im Englischen, ist es eine Frage. What is thy father's plan for his beloved son? Aber im Deutschen ist es eine klare Aussage. Gott hat für dich den allerbesten Plan. Keinen guten, keinen sehr guten, nicht den besten, den allerbesten Plan. Wow, das war ein Versprechen? Nein, besser. Das war die Wirklichkeit des Guten. Und ich beschloss, das Versprechen, nein, eigentlich diese Wirklichkeit, anzunehmen und nicht mehr davon abzuweichen. Gott ist gut und er hat den allerbesten Plan. Wenn wir Gott also als erhabene Intelligenz verstehen, als die Quelle des richtigen Einflusses betrachten, dann zeigt uns Gott, wie wir unser Denken für die richtigen Ideen öffnen können. Und diese richtigen Gedanken ermöglichen es, dass sich Lösungen manifestieren. Das Gute ist immer vorhanden. Es muss nur als die geistige Wirklichkeit akzeptiert werden. In dem Moment gab ich wirklich alle meine Vorstellungen über unsere neue Wohnsituation auf, wie der Ort, die Kosten, die Größe und alles so weiter. Ich fügte mich Gott vollständig, vertraute ganz und gar auf die Fürsorge der göttlichen Liebe und das Versprechen im 23. Psalm in der Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alles, was ich brauche, ist bereits bei mir und auch, wenn ich es noch nicht sehe. Ich empfand Frieden. Später am Nachmittag schauten wir die Anzeigen an. Und es war eine fantastische Anzeige auf der ersten Seite des Anzeigeteils. Ein wunderschönes Haus. Da kam dieser Widerstand wieder. Klar, auf der ersten Seite waren ja nur die ganz teuren Angebote. Das würde zu teuer sein. Nichts für mich. Aber ich hatte fest vorgenommen, keine Begrenzungen zu akzeptieren und Gott zu vertrauen. Am nächsten Tag, weil das ja am Sonntag war, riefen wir den Makler an und zu unserer Überraschung war das Haus, würden wir sagen, erschwinglich. Und ein Besuch ergab, dass es perfekt für meine Familie war. Und wir setzten den Kaufprozess in Gang. Und genau an dem Tag, an dem wir aus unserem alten Haus raus mussten, zogen wir in dieses Haus ein und lebten viele Jahre dort glücklich. Oh ja, es gab viele Hürden noch auf dem Weg, aber nichts kann Gottes Plan hindern. Also, auch wenn wir total verzweifelt sind, können wir Gott all Liebe vertrauen, dass sie uns inspiriert und führt. Sie hilft uns, das Grübeln über die Probleme, Begrenzungen aller Art und Weise aufzugeben, auch unseren menschlichen Willen und voller Zuversicht auf Gott zu verlassen. Diese Einstellung öffnet uns für das Gute, das Gott ununterbrochen zum Ausdruck bringt, denn er stillt alle unsere Nöte, alle unsere Bedürfnisse. Mary Baker Eddy sagt: Gottes Liebe hat immer jeden menschlichen Bedarf gestillt und wird ihn immer stillen. Sie spricht nicht von Wünsche. Gottes Liebe hat nicht jeden menschlichen Wunsch gestillt. Nein, weil Gott so viel besser weiß, was wir brauchen. Und das kam auch bei diesem Haus vor. Ja, geografisch mussten wir weiterziehen. Ja, sie kamen in andere Schulen. Aber sie hatten sogar Schulen bis zu weiterführenden Schulen gerade zu 5 Minuten erreichbar. Freunde, die besten Freunde behält man doch immer. Aber sie machten ganz viele neue Bekanntschaften. Sie hatten Möglichkeiten, Sport zu treiben, sogar Musik. Alles war am Platz vorhanden. Das heißt doch, dass Gott nicht nur den Guten, nicht nur den sehr Guten, nicht nur den Besten, sondern den allerbesten Plan hat. Er sorgt mit Großzügigkeit, mit Fülle, mit überfließender Güte, wenn man sich total auf ihn verlässt. Sachen, die man sich vorher nicht ausdenken kann. Dass man fantastische Nachbarn findet, das steht nicht im Kaufvertrag. Dass man all diese Möglichkeiten hat, steht nie in einem Kaufvertrag. Und das ist, was Gott bietet. Sind diese guten Ergebnisse, von denen ich jetzt gerade berichtet habe, vielleicht einfach nur Zufälle? Oder steht ein Gesetz hinter diesen heilenden Erfahrungen? In jeder normalen Wissenschaft, Biologie, Physik, Mathematik und so weiter, kommt es vor, dass Forscherinnen und Forscher, wenn sie viele scheinbare Zufälle beobachten, untersuchen sie diese, um zu wissen, ob diesen Beobachtungen vielleicht ein Gesetz unterliegt. Kurz gesagt, erfordert eine wissenschaftliche Methode, dass jemand bestimmte Fakten beobachtet, dann eine Hypothese aufstellt, die durch Experimente und Forschungen getestet werden kann. Und wenn sie bewiesen wird, ergeben sich Schlussfolgerungen, die zu einer potenziell einer Theorie oder einem Gesetz führen. Lässt sich dieses Gesetz dann demonstrieren und sogar mehrfach wiederholen, dann kann es schließlich zu einem wissenschaftlichen Prinzip als Prinzip identifiziert werden. Das ist die wissenschaftliche Methode. Kann diese wissenschaftliche Denkweise auf das angewandt werden, was geistig ist? Kann das, was dem Bereich Gottes gehört, wissenschaftlich sein? Das war die Erfahrung von Mary Baker Eddy, der Entdeckerin und Gründerin der christlichen Wissenschaft. Sie hatte selber zahlreiche Heilungen bewirkt. Sie war sogar von einer Verletzung geheilt worden, die von vielen als lebensbedrohlich galt. Doch konnte sie zunächst nicht erklären, wie sich diese Heilungen zugetragen hatten. Sie wusste nur, dass es einen Zusammenhang mit Gott hatten, mit einem tiefen Vertrauen und einer Anerkennung von Gott. Sie war von den vielen Heilungen in der Bibel, besonders von denen, die Jesus durchgeführt hatte, inspiriert worden. Zum Beispiel, wie Blinde sehend gemacht wurden oder ein Mann, der sogar 38 Jahre krank war und lahm war, augenblicklich aufstehen konnten und gehen konnte. Oder ein geistig gestörter Mann sofort vernünftig wurde. Oder im Alten Testament Öl so vermehrt wurde, dass eine Witwe und ihre Söhne davon leben konnte. Oder dass ein Meer sich spaltete, damit Menschen, ein ganzes Volk, auf die andere Seite gehen konnte. Dadurch wurde sie durch Experimente, Forschung und konsequente, wiederholte Demonstrationen zu einem Schluss geführt, dass es, obwohl diese ganzen Situationen nichts Gleiches hatten, dass es eine wissenschaftliche Regel oder ein göttliches Gesetz gab, die diese Heilungen hervorgerufen hatten. Und so forschte sie nach diesem Gesetz, was damals eigentlich noch eine Hypothese war. Und sie schrieb in ihrem Buch, ein anderes Buch, ihre Autobiografie Rückblick und Einblick und sprach zu einem Homöopathen, der ihr beigestanden hatte. Sie sagt, selbst dem Homöopathen, der mir beigestanden hatte und sich über meine Genesung freute, konnte ich damals nicht erklären, auf welche Weise ich geheilt worden war. Ich konnte ihm nur versichern, dass der göttliche Geist das Wunder gewirkt hatte. Ein Wunder, das, wie ich später erkannte, in vollkommenem wissenschaftlichen Einklang mit dem göttlichen Gesetz stand. Sie forschte also 3 Jahre tief in der Bibel. Und die Ideen, die ihr dann kamen, das war eine geistige Offenbarung. Nur eine Ursache, Gott das Gute, bringt die Wirkung hervor, nämlich nur Gutes. All die Ideen, die ihr kamen, fasste sie in Worte und daraus entstand 150 Jahre jetzt her das erste Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift, das die vollständige Erklärung ihrer Entdeckung enthält. Und wie gesagt, jetzt vor 150 Jahren zuerst erschienen ist. Ich lade Sie ein, sich entweder das Buch zu besorgen oder es auszuleihen und wenn es bei Ihnen zu Hause ein bisschen versteckt rumliegt, vielleicht nochmal aufnehmen und selbst darin lesen, um sich gute Gedanken rauszuholen. Einige der Schlüsselideen, die Mary-Becca Eddy uns darin für unser eigenes stilles Studium und unsere eigene Praxis ans Herz legt, was ich eigentlich das Gesetz hier nenne, sind folgende. Die Wirklichkeit liegt jenseits dessen, was die menschlichen Sinne uns als wahr erscheinen lassen. Wie mein Sohn, der erkannte, dass es etwas gab, das wirklicher war, als was ihm scheinbar passiert war. Gott ist gut und letztlich die einzige Wirklichkeit, die geistige Wirklichkeit, die einzige Quelle des Lebens. Und jeder von uns ist Gottes Ebenbild, die Ausstrahlung aller Eigenschaften Gottes. Ja, es braucht manchmal etwas Zeit, diese Aussagen zu akzeptieren und besonders, wenn Sie mit der christlichen Wissenschaft noch nicht so vertraut sind. Diese Aussagen sind absolut. Doch denken Sie auf die möglichen Auswirkungen für sich selbst, Antworten auf Ihre Bedürfnisse zu finden. Wenn also diese Aussagen ein göttliches Gesetz darstellen, dann wäre ja alles, was in der Welt schlecht zu sein scheint, wie auch die Probleme, die in der Bibel geheilt worden sind, aus Gottes Perspektive eine falsche Sichtweise, eine Illusion, ein falscher Glaube. Hier ist ein Teil der Antwort auf diese erste Frage, die ich sagte, warum passieren immer noch so viele schlimme Dinge in der Welt, in meinem Leben? Das, was wir als schlimm betrachten, ist in Wirklichkeit eine falsche Sichtweise. Es ist nicht einfach, sich über das zu erheben, was unsere materiellen Sinne uns vermitteln. Aber wir können es mit einer geistigen Wahrnehmung. Und das bringt uns weiter. Das erhebt uns und ermöglicht Heilung. Aber wir kommen noch einmal auf diese Frage zurück. Aber das schließt nicht aus, dass wir die Schwierigkeiten auf menschlicher Ebene verstehen und nicht einfach mit einer Rückhand wegfegen und sagen, nein, da ist nichts. Wir verstehen die Menschen. Wir drücken auch Barmherzigkeit aus. Mein Sohn hatte also das Problem nicht anerkannt, weder den Unfall noch das Gefühl, eine Verbrennung erlitten zu haben, sondern er hatte sich einzig auf das Gute berufen und die Situation ganz einfach erklärt. Das ist nichts, alles ist gut. Wie außergewöhnlich, so etwas ganz tief akzeptieren zu können. Aber diese falschen Annahmen, die finden wir selbst in unserer physischen Welt. Was wir zu sehen oder erleben meinen, ist manchmal nicht wirklich. Sie haben alle von Fata Morgana in der Wüste gehört. Oder wenn Sie in einem Zug sind und noch Zeit haben, bevor er abfährt, aber auf einmal fährt der Zug neben Ihnen in die andere Richtung los, meinen Sie, dass Ihr Zug auch losfährt? Das ist natürlich eine Illusion, eine falsche Wahrnehmung. Und mit wahrem Wissen können wir schnell diese falsche Wahrnehmung berichtigen. Aber falsche Wahrnehmung kann auch andere Formen annehmen. Eine Art von falscher Vorstellung oder falschen Glaubens ist zum Beispiel die Ansicht, dass manche Menschen weniger wert sind als andere. Dass manche Menschen in einer allgemeinen Auffassung nicht respektwürdig angesehen werden können. Und dies ist ein falsches Verständnis von Gottes Schöpfung. Hat Gott eine bestimmte Art von Menschen ausgeschlossen, als er jeden zu seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat? Nehmen wir ein Beispiel. Jahrzehntelang, vielleicht sogar mehr, wurden viele indigene Völker in Amerika, Australien und in anderen Kontinenten wenig respektiert oder sogar sehr verachtet. Sie galten als viel weniger als andere. Aber in den letzten Jahren hat sich der Trend umgekehrt und Respekt tritt ein. Sogar die Vereinten Nationen haben seit den Jahren 2003, 2005 ein Gesetz zum Schutz der Rechte, der Kulturen und sogar der Territorien dieser Völker verabschiedet. In Kanada zum Beispiel werden sie nicht mehr Indianer oder Halbblütige oder Eskimos genannt, sondern erste Völker, First Nations. Und die Gesetzgebung sowie die Mentalität schreitet von Jahr zu Jahr voran, um die Integrität, die Würde all dieser Männer, Frauen und Kinder wiederherzustellen. Und viele lokale Initiativen tragen dazu bei. Diese Anerkennung beruht auf der Idee, dass Gott alle Menschen eigentlich gleich geschaffen hat. Und jede von uns hat die als Ebenbild des Gemüts die Möglichkeit, Gottes Intelligenz auszudrücken. Also haben wir jeder die Fähigkeit, Fehlvorstellungen entgegenzuwirken. Genauso können wir natürlich mit anderen Fehlvorstellungen, die Probleme in unserem Leben betreffen, umgehen. Zum Beispiel eine falsche Annahme kann natürlich auch ein Glaube an menschlichen Gesetzen sein. Sowohl die Vorstellung, dass körperliche Bewegung von Muskeln, Sehnen, Gelenken oder Knochen abhängen. Oder es könnte die Vorstellung sein, altersbedingten Schwierigkeiten oder einer sich verbreiteten Krankheit, Erkältung oder der Glaube an wirtschaftlichen Beschränkungen. Auch alles wird so teuer, ich komme nicht mehr über die Runden. Aber auch Beschränkungen, dass man keine Arbeitsstelle findet oder dass es Mangel an Arbeitskraft in spezifischen Bereichen gibt. Diese menschlichen oder physischen Gesetze, allgemein akzeptiert, begrenzen unser Verständnis einer unbegrenzten Quelle des Guten, Gottes, von dem nur und dauernd Gutes ausgeht. Ein geistiges Gesetz einer ewigen Wirksamkeit des Guten. Der einzig wahre Einfluss, der unser Leben regiert. Der letzte Teil der wissenschaftlichen Methode, über die wir gesprochen haben, ist das Konzept der Wiederholbarkeit als Schlüssel zur Feststellung, ob etwas wissenschaftlich wahr ist, also verlässlich. Das war natürlich auch für Mary Baker Eddy der Fall, denn sie heilte viele Krankheitsfälle, doch es erweiterte sich auf andere, die von ihr lernten und eigene Beweise brachten und es dann wiederum anderen weitergaben und die das ebenfalls taten. Und das setzt sich heute noch weiter fort. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind und darüber sprechen können und es bedeutet, dass Sie es für sich selbst auch ausprobieren können. Ich möchte von den vielen, vielen Heilungen, die Mary Baker Eddy bewirkt hat, eine mit Ihnen teilen, in erster Linie um diesen Namen christliche Wissenschaft zu illustrieren. In den später 18, 1890er Jahren wurde eine Frau, Clara Shannon, die im Haushalt von Mary Baker Eddy arbeitete, sehr schwer krank. Sie hatte Diphtherie. Sie ging zu Freunden in der Nachbarschaft, die auch in der christlichen Wissenschaft waren. Sie nahm sie auf und sie sorgten für sie und beteten für sie. Aber trotz dieser Gebete wurde der Zustand immer schlechter, sodass sie nahe am Sterben war. Da kam Mrs. Eddy zum Besuch ins Haus. Als sie davon hörte, ließ sie Clara wissen, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Die göttliche Liebe, Gott, ist bei ihr. Und dann sagte sie weiter, dass sie für Clara betete. Die Wirkung zeigte sich sofort. Das Leiden verschwand, Clara schlief ein und stand am nächsten Morgen komplett vollständig gesund wieder auf und ging wieder zurück und arbeitete weiter. Mary Baker Eddy hatte also ihre Entdeckung christliche Wissenschaft genannt und brachte damit christliche Liebe, Inspiration und rationale Wissenschaft, göttliches Gesetz und Beweisführung zusammen. Liebe auf die Art und Weise, wie sie Clara wissen ließ, dass sie keine Angst zu haben brauche und dass Gottes Liebe bei ihr war. War das der christliche, mit Liebe erfüllte Aspekt ihrer Gebete? Anteilnahme, Geduld, aber auch den Christus. Das heißt, eine korrekte Sicht der geistigen Identität des Menschen. Gottes fürsorgliche Gegenwart, die immer anwesend ist und unser Denken aufwärts führt. Wissenschaft. Als Mrs. Eddy Clara ferner mitteilte, dass sie für sie betete, entsprach dies der Wissenschaft des Heilens, eine klare Mitteilung der Erwartung und Sicherheit des Ergebnisses, indem sie das göttliche Gesetz auf den Fall anwandte. Das haben sie alle gemacht in der Schule. Wenn sie eine mathematische Regel anwenden, richtig anwenden, dann haben sie die richtige Lösung. Der wissenschaftliche Teil bezieht sich also neben vielen anderen Aspekten, aber auch auf Wahrheit. Wahrheit ist mit dem Christus verbunden, die Manifestation von Gott, die wahre Identität des Menschen. Also sind diese beiden Elemente, christliche Wissenschaft, unauflöslich miteinander verknüpft. Und werden diese beiden Elemente angewandt, ist Heilung die Folge. Dieses Gesetz wirkt, wenn es angewandt wird und man nicht von Begrenzungen, falschen Vorstellungen und Missverständnissen geblendet ist. Damals hatte die Geschichte Wissenschaft und Religion getrennt, vornehmlich sogar im 17. Jahrhundert, denn einschränkende Glaubensrichtungen blockierten wissenschaftliche Entdeckungen. Aber Mrs. Eddy stellte heraus, dass beide Konzepte total zusammenwirken. Und das war im 19. Jahrhundert. Damals war es für eine Frau nicht leicht, in irgendeinem Feld akzeptiert zu werden. Und natürlich besonders nicht mit so einer revolutionären Offenbarung. Sie hat aber ihre Entdeckung nicht nur durch ihr Buch Wissenschaft und Gesundheit und ihre Lehren bekannt gemacht, sondern sie hat auch eine Kirche gegründet, um gleichzeitig die christliche Wissenschaft zu schützen, aber auch der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Sie hat Zeitschriften ins Leben gerufen und mit 87 Jahren eine Zeitung gegründet, den Christian Science Monitor. Und diese Zeitschrift ist auch heute noch für seine Unabhängigkeit, seine sorgfältigen Analysen und seinen Verzicht auf Sensationsmeldungen bekannt. Es gibt diese Zeitschrift leider nur auf Englisch, aber mit Internet wird heutzutage durch Knopfdruck alles übersetzt, auch wenn die Übersetzung nicht die beste immer ist. Auf jeden Fall war sie eine erstaunliche Frau, nur darauf bedacht, diese christliche Wissenschaft, ihre Entdeckung, allen Menschlichen zugänglich zu machen und bereitzustellen. Es war ihre Entdeckung, aber es war das Gesetz Gottes. Und sie hat sich total für ihre göttlichen, inspirierten Ideen eingesetzt. mit diesem Gesetz können wir beten. Und nicht nur für uns selbst, sondern auch für Situationen in einem größeren Rahmen. Vor vielen Jahren wollte sich mein Mann scheiden lassen und um von allen finanziellen Verpflichtungen frei zu werden, reichte er eine Klage gegen mich ein und brachte mich vor Gericht. Zu dieser Zeit hatten wir zwei kleine Söhne und ich erwartete gerade unser drittes Kind. Um es kurz zu fassen, die Situation erschien total unfair und das Gefühl der Ungerechtigkeit war überwältigend. Und dazu sagte mir mein Anwalt, dass so wie der Fall aussah, es nicht möglich wäre, diese Klage zu wenden. Ich fühlte mich wirklich vom menschlichen Recht total im Stich gelassen. Aber ich wusste, dass ich immer Hilfe erfahren hatte, wenn ich mich an Gott wandte. Und so verließ ich mich von ganzem Herzen auf Gott und ich wurde unterstützt von einer Praktikerin der christlichen Wissenschaft. Ein Praktiker oder eine Praktikerin ist jemand, der bereitsteht, mit Menschen zu beten, die darum bitten, um sie bei ihrem Anliegen zu unterstützen. Während der ganzen Verhandlung, 2 Jahre lang, half Gebet auf unterschiedlicher Weise. Zuerst, um meine Furcht und sogar meinen Zorn zu besänftigen, wiederholte ich oft Bibelstellen oder Lieder. Und besonders diese Stelle aus Jesaja. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wiederholen war wie eine Mauer gegenüber dem Problem. Aber Wiederholung reicht nicht aus. Ich musste auch tief verstehen, was in diesen Zeilen als Wahrheit dastand. Da stand, dass Gott, die Liebe, schon die ganze Situation in der Hand hatte. Also konnte ich ihm vertrauen. Als ich Beweise finden musste, um falsche Anschuldigungen zu widerlegen, betete ich, um zu verstehen, dass der allwissende Gott die richtigen Ideen und die richtigen Gelegenheiten für mich bereitstellen würde. Und infolgedessen entdeckte ich eine fantastische Form von Beweis. Jemand, der mich nicht persönlich kannte und ich diese Person auch nicht, aber Zeuge von ganz wichtigen Ereignissen gewesen war, die meinen Fall bestätigten, stimmte zu, auszusagen, einfach im Interesse der Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, wenn Sie schon mal bei einem Gericht also Zeuge waren und aussagten, das ist nicht einfach, auch wenn man ganz sicher ist, dass man etwas Wahres weiß. Ich betete natürlich außerdem auch für alle Beteiligten, wie für meinen Anwalt, den zuständigen Richter und sogar für die Personen, die falsche Aussagen machten und mich beschuldigten, auch natürlich für alle, die mich unterstützen. Erst Jahre später betete ich, um meinen Mann geistig zu verstehen. Damals war es zu schwer. Der Christus, die Verbindung eines jeden zu Gott, die wahre Identität eines jeden, ist immer gegenwärtig, sodass Gottes Weisheit und richtiges Verständnis alle Beteiligten erreichen konnte und zu richtigen Entscheidungen führt. Mary Becky Eddy sagt uns in diesem Buch, Christus ist die wahre Idee, die das Gute verkündet. Die göttliche Botschaft von Gott an die Menschen, die zum menschlichen Bewusstsein spricht. Ein Mann, der eine Falschaussage gemacht hatte, wurde ganz einfach dazu geführt, seine Aussage zurückzuziehen. Und dann sagte der Richter, dass fast alle anderen Aussagen, die gegen mich waren, als nicht gültig erkannt waren. Am Ende wurde die Situation vollständig gedreht und ich wurde fair behandelt in der Scheidung. Aber das Wichtigste, ich hatte ein Verständnis von Gott als nicht nur gut, sondern eine über allem stehende Gerechtigkeit verinnerlicht. Ich erwähnte gerade Christus. Jesus Christus, Jesus war ein Mensch und er hatte eine ganz besondere Mission. Er war da, um diesen Christus zu demonstrieren. Die Manifestation, der Ausdruck Gottes, der in jedem von uns wirkt. Und Christus sagte es ganz klar, als er Juden, die ihn beschuldigt hatten, erklärte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Sind wir da nicht wieder beim Spiegelbild angekommen? Alles, was Gott tut, das tut jeder von uns gleicherweise. Wir alle, wie Jesus, können den Christus, die Manifestation, das Wirken Gottes in uns wahrnehmen. Und wir dürfen verstehen, dass diese Verbindung zu Gott auch in anderen besteht. Wie bei der Gerichtsverhandlung, als ich für alle betete. Christus spricht zum menschlichen Bewusstsein. Jeder ist der Ausdruck Gottes. Und auch wenn wir nicht auf die Wahrheit hören, kann unsere Empfänglichkeit dafür zu jedem Augenblick in unserem Leben ans Licht kommen. Und der Christus, die wahre Botschaft, kann zu jeder Zeit unser Bewusstsein erreichen und ein Umdenken bewirken, wie auch bei dem Mann, der seine Falschaussage zurückzog. Die Medien bringen uns zurzeit Meldungen von einer verzweifelten Welt, von voll Ungerechtigkeit, unschuldigen Todesopfern. Kann Gebet etwas bewirken? Kann hier sogar Heilung stattfinden? Wie in der Geschichte der Gerichtsverhandlungen, wie in verschiedenen Beispielen, bedeutet Gebet, dass wir, selbst wenn wir das Gute, Gottes Gegenwart, gerade nicht sehen, dass wir Gottes stete Tätigkeit anerkennen. Das ist wieder wie eine Theorie der Mathematik, die immer da ist. Nur müssen wir sie umsetzen, anwenden. Ich lebte 4 Jahre im Libanon. Ich kam in Libanon 2011, gerade als der Krieg in Syrien ausbrach. Und es war eine schreckliche Situation. 1 Million Flüchtlinge gleich im ersten Jahr, die gingen natürlich zuerst zu den Nachbarsländern. Und da waren nicht so viele, die sie aufnahmen. Unter anderem Libanon, ein bisschen Jordanien. Und können Sie sich vorstellen, da kam 1 Million Flüchtlinge in ein Land, das 3,5 Millionen Einwohner hat. Überwältigend. Natürlich kamen Probleme auf, Konflikte. Und besonders bei diesen Flüchtlingen, die nichts mehr hatten nach kurzer Zeit. Und in manchen Gebieten errichteten die Schlimmsten, die verzweifelsten Straßensperren, an denen man angehalten wurde, verletzt oder sogar getötet wurde, damit diese Flüchtlinge, also diese Leute, das Auto nehmen konnten oder alles, was wir im Auto hatten. Ich musste an einem Tag von meiner Arbeit aus in dieses Gebiet fahren. Ich hatte natürlich sehr viel gebetet. Und unter anderem hatte ich gebetet, weil das war ein großes, flaches Land, wo viel Agrarprodukte waren. Und natürlich war das alles mit Zelten voll. Aber Libanon ist nicht, wenn man sich das Mittelmeer vorstellt, ein schönes, warmes, sonniges Land das ganze Jahr durch. Im Winter ist es eiskalt, matschig, es regnet die ganze Zeit. Können Sie sich vorstellen, wie die Leute dort lebten? Das waren Leute wie Sie und ich. Die hatten ein Haus vorher, die hatten eine Arbeit vorher. Und ich betete und sagte, Gottes Liebe ist hier vorhanden. Gott sorgt für alle. Und es waren natürlich auch Krisen mit den Libanesen, weil die Syrer Arbeit akzeptierten für weniger Geld, sodass die Libanesen dann ohne Arbeit waren. Und dann kam ich auf einmal in so eine Straßensperre. Und dieses Gebet, das ich unterwegs hatte, das Wissen, dass Gottes Liebe für jeden sorgte. Und da kam mir auch dieser Satz, dass Christus, dass zum menschlichen Bewusstsein spricht. Die rüttelten an meinem Auto, versuchten, die Fenster einzusprengen und ich hatte keine Angst. Und da auf einmal waren die vor mir standen, haben sich nach etwas anderes umgedreht. Die Straße war frei. Ich hatte Ruhe bewahrt und konnte sofort losfahren. Mir war nichts passiert. Ich hatte auch anderen keinen Schaden gebracht, aber niemandem Leid, sagen wir mal, zugefügt. Aber kaum war ich da raus, dachte ich mir, jetzt musst du weiter beten und wirklich wissen, dass Gott hier jeden in diesem Land versorgt. Interessanterweise, die UN kam dann und fing an, den Flüchtlingen Hilfe bereitzustellen, auch bessere Zelte und so weiter, ihnen auch half, in andere Länder zu übersiedeln, wo sie manchmal auch Familie schon hatten. Für die Libanesen war es immer noch nicht einfach, aber einige Bauern wurden für ihre Felder entschädigt, konnten ja nichts mehr anbauen. Es war voller Zelte. Und die Regierung gestattete Flüchtlingskinder, nachmittags in die libanesischen Schulen zu gehen. Und sie gaben auch Strom, auch in diesen Feldern, damit die Leute mindestens Minimum Strom hatten und auf Internet oder Telefon hatten. Nach und nach wurde die Situation besser. Viele hatten gebetet, ich war nicht allein. Aber Gott, Liebe, war tätig. Und auch wenn es nicht immer sofort sichtbar war. Dieses Gute vollzieht sich, wenn wir beten. Und dieses Gute ist Gott in Tätigkeit. Ich kann Ihnen sagen, in Amerika beten viele Wissenschaftler. Und Sie sehen ja, wie die Situation sich fast von Tag zu Tag ändern. Man kommt wieder von etwas zurück, was schlecht war. Vielleicht nicht alles, aber wir können alle beten. Wenn wir uns also auf dieses göttliche Gute verlassen, kann sich unser Bewusstsein nach und nach verändern. Nicht nur das Schlechte überall zu sehen, sondern Gott in Tätigkeit zu sehen. Und dies führt zu einer geistigen Betrachtungsweise, hilft uns empfänglich zu sein für die Offenbarung von Lösungen. Alte, begrenzte Denkmuster können das nicht bewirken. Wenn wir das unbegrenzte Gute, das allmächtig ist, akzeptieren, lässt sich das auch auf umfassendere Bedürfnisse in der Welt beziehen. Genau da, wo wir sind, ist Liebe Gott unsere Unterstützung und Führung, sodass wir das geistige Gesetz des Guten, das immer wirkt, nutzen können. Und die christliche Wissenschaft und dieses Buch zeigen uns, wie wir dies Schritt für Schritt erfahren können. Ein letztes Mal diese Frage, wenn dieser Gott existiert, nur gut ist, machtvoll ist und stets gegenwärtig ist. Warum passieren noch immer schlimme Dinge in meinem Leben und in der Welt? Ich denke, Sie verstehen, dass dies nicht von Gott ausgeht, sondern mit einer materiellen oder menschlichen Sichtweise verbunden ist. Über die Probleme hinauszusehen, damit wir die Macht Gottes anerkennen, hilft uns, das geistig Gute und die harmonische Wirklichkeit zu erkennen. Und dies bewirkt Besserung, sogar Heilung. Wir denken vielleicht, dass Gott unsere Probleme nicht lösen kann, weil er sie nicht kennt. Gehen wir nochmal zur Mathematik rüber. Das Prinzip der Mathematik weiß nichts von den Problemen, mit denen wir die Gesetze der Mathematik brauchen, um sie zu lösen. Das Prinzip oder Gesetz führt, wenn es richtig verstanden und angewendet wird, zu den richtigen Ergebnissen. Und die Mathematik arbeitet nicht effektiver, wenn sie vorher die Art der Fehler kennt, die gemacht werden. Sie kann sie nicht kennen. Sie wird niemals von äußeren Kräften, Meinungen oder Umständen beeinflusst. Ein Prinzip ist ewig, unveränderlich, untrüglich. Und so ist Gott. Er ist immer da und bringt das Gute zum Ausdruck. Wir können natürlich die Wahrnehmung eines jeden Menschen nicht ändern, so wie Christus auch nicht die Aussätzigkeit oder die Aussatzkrankheit ausgerottet hat. Und er hat auch nicht Israel von der römischen Herrschaft befreit. Aber er hat jedem gezeigt, wie er sich von allen Problemen lösen kann und befreien kann. Ich möchte Sie jetzt einladen, einen kurzen Moment im stillen Gebet innezuhalten. Vielleicht spüren Sie etwas von dieser Ausstrahlung Gottes in Ihnen, von guten Gedanken, die in Ihr Bewusstsein fließen. Reicht bestimmt nicht aus. Sie dürfen es natürlich zu Hause weiterführen. Ich ende mit einem Zitat von Vermischten Schriften, ein anderes Buch von Mary Baker Eddy. Wenn wir das Gute für natürlicher halten als das Böse und das geistige Verständnis, die wahre Erkenntnis von Gott, als das ansehen, was die einzige Kraft verleiht, den Kranken und den Sünder zu heilen, dann werden wir die Macht der Wahrheit und Liebe in unserem Leben beweisen. In diesem Sinne, bleiben Sie in der Erwartung, dass das Gute in Ihrem Leben und in der Welt deutlicher und sichtbarer wird. Herzlichen Dank.